Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich habe euch heute mal ein Bild mitgebracht. Zugegeben, es ist eher moderne, ein wenig abstrakte Kunst. Hier sieht man dieses Bild. Es sind warme Farben, gelb, braun, Ockertöne. Irgendwie erinnern sie an heißen Wüstensand. Geschwungene Linien sieht man da wie Sanddünen, so wie Hügel, aber dann auch irgendwie wirr und ziellos. Und auch wenn es warme Farben sind, es ist doch auch eintönig, ermüdend. Weit und breit findet das Auge keine grüne Oase. Stattdessen unzählige braune Punkte, braun wie die Erde, aus der der Mensch gemacht ist. Vielleicht sind es tatsächlich viele Menschen, die da unterwegs sind, so wie seinerzeit das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste. Tags glühende Hitze, nachts eisige Kälte, Wüstenzeit. Unterwegs, so wie die Menschen aller Zeiten eigentlich unterwegs sind und manchmal durch die Wüste. Und wohin? Von irgendwo nach nirgendwo? Trostlos? Friedrich Nietzsche, er dichtet es so: Die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Wie dem, der keine Heimat hat. Friedrich Nietzsche. Doch unser Thema heute heißt nicht unterwegs in der Wüste, sondern unterwegs zum verheißenen Land. Das ist ein Unterschied, auch wenn wir unterwegs in der Wüste sind. Aber das Ziel ist entscheidend. Und da gibt es Hoffnung. Da ist ein Licht, wie hier auf dem Bild am oberen Bildrand. Da strahlt es hell auf, ein helles Licht. Dahin also geht die Reise durch die Wüste. Ins verheißene Land. 40 Jahre dauerte die Wüstenwanderung des Volkes Israel, bis sie das verheißene Land, das Land Kanaan, erreichten. Eine lange Zeit. Wir sind derzeit 40 Tage unterwegs bei unserem 40-Tage-Projekt. Und das Volk Israel kann uns ein Gleichnis für unser Leben sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Alten Testament. Viele Christen haben da Mühe. Es sind alte Geschichten, fremd und seltsam. Aber Paulus schreibt es mal so im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, da heißt es, das alles, und er spricht von dem, was Israel erlebt hat, das alles ist geschehen für uns als Beispiel. Und da steht im Griechischen das Wort typos. Und da kommt unser Wort typisch her. Typisch. Also das, was Israel erlebt hat, das ist typisch, das ist ein Muster, das ist ein Beispiel auch für unser Leben. Und so können wir das Alte Testament lesen. Wir können immer fragen, was ist darin an einem guten Beispiel zu entdecken oder vielleicht auch an einem schlechten Beispiel. Und so wollen wir auch die heutige Bibelgeschichte als ein Beispiel für uns verstehen. Hören wir also als Predigttext Verse aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13. Und wer mag, kann gerne zur Ehre Gottes aufstehen. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Wie das Volk Israel sind auch wir unterwegs. Wie haben wir es vorhin im Lied gehört? Viele Wege gibt es auf dieser Welt. Man sieht diese vielen Wegweiser hier im Bild und es ist oft verwirrend in unserem Leben. Und in unserem Bibeltext heute Morgen werden auch einige Wege benannt. Ich möchte mal vier Wege herausgreifen. Vier Wege und ein Ziel. Das erste, der kurze Weg, so will ich das mal überschreiben. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Also nicht den kurzen Weg. So geht also das Unterwegssein los, gleich mit einer Überraschung. Denn normalerweise würde man, hier sieht man diese Sinai-Halbinsel und ganz oben im Norden des Nildeltas lebte das Volk Israel und man würde den kürzesten Weg doch nehmen, den nächstliegenden. Und er führte die uralte Via Maris entlang, das ist der kurze Weg. Doch Gottes Plan ist ganz anders. Wie so oft, der Mensch denkt und Gott lenkt. So heißt ein altes, wahres Sprichwort. Gott weiß viel besser als wir selber, was gut für uns ist. Und Gott sah, dass dieser scheinbar so bequeme, kurze Weg zu großen Kämpfen mit den dortigen Küstenstämmen führen würde. Und darum sagte er, nein, nicht den kurzen Weg. Ich erinnere nochmal an das Eingangslied. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen. Und die Frage, die sich mir dadurch stellt, ist, welchen Weg ich nehme. Soll ich den Weg gehen, der mir gefällt? Suche ich einen, der mir recht bequem, doch nicht was ich denke und wünsche zählt. Wie er führt, will ich gehen. Mir kommt dabei auch die Rede Jesu in den Sinn. Das ist der Bergpredigt. Da sagt er, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Man könnte sagen, der Weg ist bequem und breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Der breite Weg, auf dem viele gehen, das war damals die Küstenstraße. Da war ein reges Treiben, die alte Handelsstraße des Orients. Das war der kürzeste Weg. Aber manchmal ist der breite, bequeme, scheinbar naheliegende Weg im Leben nicht der richtige und nicht der gute Weg. Orientiere dich nicht an dem, was die meisten anderen machen, was man halt heute so macht. Sondern hör auf Gottes Worte, auf Gottes Gebote. Sei bereit, auch mal einen anderen Weg als die meisten um dich herzugehen. Gottes Weg ist manchmal nicht der bequemste. Ich erinnere mich an eine Begebenheit vor Jahren in einer Autowerkstatt. Ich will also unser repariertes Auto abholen und frage, was kostet denn der Spaß? Und da sagt der Werkstattchef, kommt drauf an. Ich sage, wie kommt drauf an? Ja, kommt drauf an, ob Sie mit oder ohne Rechnung bezahlen wollen. Ich habe es gar nicht gleich gecheckt, was der so meint. Und allmählich dämmerte es mir, der meinte, ob er es sozusagen schwarz machen sollte, ohne Steuern. Die Steuer sparen, das waren sicher 50, 60 Euro, die ich da gespart hätte. Da habe ich einen Moment gezögert. Das wäre der einfache, der bequeme, der lukrative Weg. So schnell verdient man sonst kein Geld. Womöglich ein Gottesgeschenk. Kann ich schön essen gehen mit meiner Frau. Aber dann habe ich doch sehr deutlich in mir diese Stimme gehört. Blödsinn. Sei ehrlich. Mach das nicht. Und dann habe ich dem guten Mann gesagt, nee, also tut mir leid, das wäre nicht in Ordnung. Und dann sagt der Kerl doch, ach, das muss doch nicht Ihr Gewissen belasten, sondern wenn, dann nur meins. Das machen doch alle so. Nein, so ist das heute. Na gut, die Werkstatt habe ich gewechselt. Aber es ist nicht immer der einfache, der bequeme, der lukrative Weg der richtige. Und nun das Zweite, der Umweg. Wir lesen: Darum ließ er das Volk einen Umweg machen. Dieser Weg, man sieht ihn hier, wie man weiß es nicht ganz genau, diese Auszugsroute, aber es ist eine der möglichen Routen. Und man sieht es schon, dieser Weg war viel, viel, viel länger und viel beschwerlicher, ein riesiger Umweg. Und die Ortskundigen unter den Israeliten, die werden gemurrt haben. Was soll denn dieser völlig unnötige Umweg? Das ist doch irrational. Mose, was ist denn das für ein Quatsch? Dein Navi ist total veraltet. Du musst mal mit der Zeit gehen. Wir kennen da eine ganz coole Abkürzung. Was Gott dir gesagt hat, ach, das musst du doch nicht so wörtlich nehmen. Vielleicht hat er es ja ganz anders gemeint. Doch Gottes Plan war ganz klar. Und er hat sein Volk lieb, er hat uns lieb, darum sind die Gebote uns zum Guten. Er wollte sein Volk einen guten Weg leiten, auch wenn dieser Weg kein Spaziergang war. Er wollte es tatsächlich einen Umweg leiten. Und das finde ich so, ja, manchmal irritierend, aber oft auch faszinierend an Gottes Führung, dass Gott manchmal riesige Umwege macht, um uns zu seinem Ziel zu führen. Und manchmal sind wir es selber, die so einen Umweg verursachen, durch einen Fehler vielleicht, den wir machen. Mose hatte es selber in seinem eigenen Leben erlebt. Ich glaube, dass Gott von Anfang an diesen Plan hatte, dass er Mose bestimmt hat, das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei zu führen. Deswegen hat er den Mose auch aufwachsen lassen am Königshof des Pharaos. Und dann hat Mose Mist gebaut. In seinem Jähzorn hat er aus Wut und Bitterkeit einen Ägypter erschlagen und er musste fliehen. Man könnte meinen, jetzt hat er alles versemmelt. Das Leben verpfuscht, Gottes schöner Plan zunichte gemacht. Wir haben das in den letzten Tagen gehört, im 40-Tage-Projekt von Rainer Breselge, diese Geschichte über Moses Berufung. Denn bei Gott war nicht alles aus und vorbei mit diesem Fehler. Gott konnte den Irrweg des Mose in seinen Umweg mit einbauen. Es war ein langer Umweg. 40 Jahre lang ist Mose im Land Midian. Hütet dort Schafe. 40 Jahre seines Lebens vergeudet, verschenkt, könnte man meinen, menschlich gedacht. Doch Gottes Pläne sind anders. Auch in diesen Jahrzehnten arbeitet Gott an Mose. Mose lernt Know-how. Er lernt, sich gut auszukennen in der Wüste. Er lernt einiges, was er später bei der Führung des großen Volkes durch die Wüste braucht. Als Hirte lernt er Führung, seine Schafe zu führen. Menschen sind manchmal nicht viel anders als Schafe. Und mit unglaublichen 80 Jahren, ihr Lieben, kommt dann noch die Berufung des Mose. Und das Volk Israel findet in Mose den Führer, der es aus der Sklaverei führt. Aber es war ein langer Umweg und das Volk Israel erlebt nun eben auch so einen Umweg. Und dieser Umweg dauert auch 40 Jahre. Seltsam. 40 Jahre lang durch die Wüste, das hätte doch keiner von ihnen gedacht. Und obwohl sie selbst diese lange Zeit durch einen Fehler verschuldet hatten, hat Gott sie doch auf diesem ganzen langen Weg immer wieder gnädig und barmherzig geführt, geleitet und versorgt. Und am Ende hat er seine Verheißung wahrgemacht und eine neue Generation in das verheißene Land geführt. Wenn bei dir was schiefgegangen ist in deinem Leben, wenn Träume zerplatzt sind, wenn schöne Pläne zerschreddert sind, gib nicht auf. Denk doch nicht, das war's jetzt gewesen. Jetzt kann man doch nichts mehr mit diesem Leben anfangen. Es hat doch alles keinen Zweck mehr, sondern vertrau auf Gott. Er ist ein Meister darin, auch durch Umwege zum Ziel zu kommen. Egal wie alt du bist, es ist nie zu spät, nochmal neu anzufangen. Manchmal führt Gott auch ganz kuriose Umwege, wie im Fall eines Ehepaars, das wir ganz gut kennen. Sie war eine junge Frau gewesen, durchaus mit dem Glauben ein bisschen vertraut, und dann lernt sie in einem Türkeiurlaub einen netten jungen Mann kennen, der da als Touri-Führer gearbeitet hat. Die beiden verlieben sich, und dass er Moslem war, das war ihr in dem Moment völlig Schnuppe. Aus dieser Urlaubsbekanntschaft wird mehr. Zu Hause wieder angekommen, telefoniert sie oft, man schreibt sich, der Kontakt vertieft sich. Doch irgendwann in dieser Zeit gesteht ihr Liebster ihr: Du, weißt du was, ich habe jetzt ganz neu gefunden den richtigen Weg, den Islam. Das ist was, auch für dich, den musst du auch finden. Sie war davon nicht wirklich überzeugt, aber trotzdem, obwohl sie bestimmt in sich warnende Stimmen gehört hat, trotzdem war sie zur Hochzeit nach islamischen Regeln bereit. Nach einiger Zeit kam es, wie es kommen musste, die Ehe gerät in eine tiefe Krise. Da flogen die Fetzen. Und wie oft wird sie sich gefragt haben, war es das jetzt? War es der Fehler meines Lebens? Habe ich jetzt mein Leben verpfuscht? Hätte ich mehr auf Gott hören sollen? Doch Gott kann unsere Irrwege in seine Umwege einbauen. Das finde ich so faszinierend, so spannend. Und so vertraut sie in dieser Zeit, erinnert sich an den Glauben, liest die Bibel, und sie vertraut in dieser Zeit ganz fest auf Jesus, dass Jesus jetzt auch noch alles gut machen kann. Sie betet viel für ihren Mann, auch Geschwister in ihrer Gemeinde, und tatsächlich, Gott erhört dieses Gebet und ihr Mann findet über einen langen Weg zum Glauben an Jesus Christus. Und so hat Gott eigentlich diesen riesigen Umweg über einen Urlaub in der Türkei, über eine fast kaputte Ehe genutzt, um zwei Menschen zu retten, ja, eine ganze Familie zu Jesus zu führen. Was für ein Umweg. Nun, der Wüstenweg, das ist der dritte Weg, der hier erscheint in diesen Versen. Hier heißt es: Er führte sie den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Wüstenwege, ja, die sind schon ganz speziell. Also so vorübergehend mal in der Wüste, das ist schon echt ein Abenteuer. In meinem Studienjahr in Jerusalem, da habe ich diese Exkursion in die Wüste geliebt. Die Ruhe, die Weite, die faszinierende Landschaft. Oder eine Reise durch Marokko. Da war es sogar die Wüste Sahara, die ich da kennenlernen durfte. Das hat schon was so, auf einem Kamel durch die Wüste zu reiten. Aber wenn man da länger drin steckt, da merkt man schnell, die Wüste kann hart sein und anstrengend. Wir waren 14 Tage zu Fuß in glühender Sommerhitze im August durch die Wüste Sinai gewandert. Das war was. Da habe ich gelernt, wie gut einfaches, pures, kühles Wasser schmeckt, frisch aus dem geheimen Brunnen geschöpft, den nur der Beduinenjunge kannte, der uns führte. Ihr Lieben, die Wüstenzeiten unseres Lebens, die können auch hart sein, echte Herausforderungen. Für manch einen ist diese nun schon ein Jahr dauernde Corona-Zeit auch wie so eine never-ending Wüstenwanderung. Es scheint gar nicht aufzuhören. Und für die Israeliten damals war es auch eine entbehrungsreiche Zeit. Noch einmal ein Blick auf dieses Wüstenbild. Ich habe es auch einfach jetzt mal mitgebracht. Ich hänge das mal hier hin. Wenn man das sich also anschaut, dann merkt man, da ist ganz am linken Bildrand auch so eine dunkle Wolke zu sehen. Na. Ui, abgegangen. Egal, wir haben es ja auch hier, wir haben es ja auch hier auf der Leinwand. Stellen wir es da mal an die Seite. Dankeschön. Ja, also da ist also ganz am Rand dieser dunkle Flecken, der sich wie so ein drohender Sandsturm in das Bild hineinwälzt. Das ist ein Bild für die Feinde und für die Versuchungen, gegen die die Israeliten kämpfen mussten. Und es gab Siege gegen die Amalekiter zum Beispiel. Aber es gab auch bittere Niederlagen gegen so manche Versuchung. Wie auch in unserem Leben übrigens. Auch wir kennen Sieg und Niederlage. Und es ist erstaunlich, wie positiv die Bibel über Wüstenzeiten schreiben kann. Zum Beispiel beim Propheten Hosea, da lesen wir, Gott spricht: Darum will ich sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Oder auch, ich nahm mich ja deiner an in der Wüste im dürren Lande. Die Wüste, egal ob sie durch eigenes Versagen, durch Fehler in unser Leben getreten ist oder ob wir durch äußere Umstände, vielleicht Schicksalsschläge, was auch immer in eine Wüstenzeit geraten sind. Egal wie die Wüste bei dir gerade heißt, Burnout vielleicht, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Krankheit, Liebeskummer, Mobbing, vielleicht auch eine Sucht, Alkoholismus, was auch immer. Deine Wüste kann zum Ort einer Gottesbegegnung werden. Jesus hat die Menschen auch in ihren Wüsten abgeholt. Die Frau am Jakobsbrunnen, die hatte Durst nach Liebe. Der Zöllner Zachäus, der äußerlich so reich war und im Herzen so arm und so einsam. Den blinden Bartimäus und wie sie alle heißen. Jesus sagte, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, die in Wüsten sind. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. Suchende und Süchtige, Zweifelnde und Verzweifelte. Wie es in dem Lied von Carsten Groß so schön heißt, was wir vorhin gehört haben. Bin auf der Suche nach dem Sinn und frage mich, wo führt mein Weg mich hin? Du sagst, wer zu mir kommt, dem gebe ich ein Zuhause. Und wenn Nietzsche über die Wüsten dieser Welt sagt, weh dem, der keine Heimat hat, da sagt Jesus jetzt, wer zu mir kommt, der hat eine Heimat. Dem reiche ich meine Hand, wer zu mir kommt, dem zeige ich mein Vaterland. Und so ist es gut zu wissen, dass uns Gott den rechten Weg, den richtigen Weg führt, mit dem wir auch das Ziel erreichen. Und das ist das vierte Mal, dass in den wenigen Versen hier das Wort Weg vorkommt. Das ist der vierte Punkt, der rechte Weg. Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen. Und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Um sie den rechten Weg, den richtigen Weg zu führen, steht da, das erinnert mich an Psalm 23. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Ist das nicht eine gute Grundlage für die Wanderung unseres Lebens, für unser Unterwegssein, dass wir wissen, er geht uns voran und der Herr zog vor ihnen her, heißt es. Er ist immer bei uns, bei Tag und bei Nacht. An den hellen Tagen des Lebens, wenn die Sonne scheint und alles gut läuft, wir froh und glücklich sind, da ist er bei uns, aber genauso auch in den dunkelsten Nächten. Wenn wir heimlich die Tränen in unser Kissen weinen und uns hin und her wälzen, weil wir vor Kummer und Schmerz keinen Schlaf finden können. Er zieht vor uns her, er ist bei uns am Tag und in der Nacht, er kennt den Weg und er führt seine Kinder. Damals durch die Wolkensäule und die Feuersäule. Ihr Lieben, Wolken, Wind, das ist in der Bibel oft ein Bild für den Heiligen Geist. Und Feuer ebenso. Denk mir an Pfingsten, als die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Da geschah das in Verbindung mit den Phänomenen von Wind und Feuer. Also Gott schenkt auch uns die Wolkensäule und die Feuersäule seines Heiligen Geistes, um uns zu führen. Zugegeben, ich wünschte mir schon, dass dies manchmal deutlicher wahrnehmbar ist im Leben. Aber ich glaube, dass diese Führung schon zu spüren sein kann. Im Gebet etwa, im Bibellesen, durch den Austausch mit anderen Christen. Übrigens nicht durch unser Gefühl. Gefühle sind so wechselhaft. Die können uns ganz schön in die Irre führen. Wenn man nur auf sein Gefühl vertraut, nach dem Motto, oh, das fühlt sich aber für mich gerade gut an, das fühlt sich stimmig an, ihr Lieben, auch die Sünde kann sich sehr gut anfühlen. So führt Gott uns nicht, er führt uns wirklich durch sein Wort, durch die Beziehung zu ihm, dass wir bei ihm bleiben. Und dann führt er uns auch durch scheinbar ausweglose Situationen hindurch. Wie damals das Volk Israel durch das Schilfmeer. Hier auch noch dazu ein Bild. Ist auch aus unserer schönen Bilderbibel. Mir gefällt das so gut, wie hoffnungsvoll diese Leute hier gucken. Gut, eine ist dabei, die reißt den Mund auf, die staunt oder hat vielleicht auch Angst, aber andere gucken ganz lächelnd und dann werden sie da alle durchgeführt samt Huhn und Küken und Ochs und alles Mögliche. Vielleicht habt ihr es gehört, was Delia bei dem Videoimpuls vor ein paar Tagen gesagt hat, bei dieser Geschichte, Durchzug durchs Rote Meer. Da hat sie gesagt, so ist Gott, Gott führt uns nicht an den Problemen vorbei, drumherum, sondern mitten durch sie hindurch. Ein starker Gedanke. Wie auch immer unsere Wege führen, ihr Lieben, entscheidend ist das Ende, das Ziel. Worauf steuern wir zu, dass wir das Ziel erreichen, das verheißene Land? Für uns ist das der Himmel. Der Himmel, das sollten wir nie aus dem Blick verlieren. Dadurch relativiert sich so vieles, was unser Leben hier manchmal mühsam und beschwerlich macht. Vorhin haben wir gesungen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind nur Wanderer in einem fremden Land. Also diese Aussicht auf die Ewigkeit, auf die ewige Herrlichkeit, die gibt uns doch Kraft, auch jetzt in dieser Wüstenwanderung unseres Alltags zu bestehen. Die gibt uns Kraft beim Wandern durch die Zeit. Amen.